Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Wir sind am Donnerstagabend für euch da. Es ist der 2. Februar 2023. Wir sitzen hier vor unseren Mikros. Ja, es geht schon gut los. Wir sitzen vor den Mikros und besprechen für euch heute die DFB-Pokalniederlage gegen den FC Bayern München. Mit wir meine ich zum einen Jan Budde. Hallo.
Wunderschönen guten Abend.
Benedikt Engelberts. Hallo.
Moin, moin.
Und meine Wenigkeit ist Felicitas Boos. Ich werde auch dabei sein und ein bisschen was zu dem erzählen, was ich gestern Abend erlebt habe, was mich offensichtlich 24 Stunden später immer noch nicht loslässt und mich völlig neben der Spur reden lässt.
Ich bin komplett gerädert. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe eigentlich lang genug geschlafen. Ich habe sogar ein bisschen verschlafen. Und ich dachte eigentlich, wenn ich eine Nacht drüber schlafe, ist alles gut. Und ich wache auf. Und bis jetzt ist meine Stimmung dermaßen verhagelt, also ich merke es wirklich körperlich, als hätte ich gestern mir richtig einen reingestellt.
Ich habe mir sogar ein bisschen einen reingestellt, aber unabsichtlich. Ich habe tatsächlich auch verschlafen. Ich weiß nicht, ist das so ein gemeinsames Thema heute, hast du auch verschlafen, Flitz?
Post-Pokalkater.
Ich hab quasi zu Jan gesagt, nee, ich schlaf noch weiter, geh du mal arbeiten. Ich mache heute Homeoffice.
Ey, ganz ehrlich, ich habe auch Homeoffice gehabt, aber ich bin anderthalb Stunden zu spät aufgestanden. Also ich habe auch direkt mal ein Meeting verpasst. War sehr, sehr schön. Aber ja, so ist es halt. Ich habe das Gefühl, das Pokalspiel hat mir zwei Tage geklaut meines Lebens. Einmal die Vorfreude und einmal der Kater danach.
Ich glaube, ich habe mich, der Kater ist so ein bisschen das Bereuen von der Vorfreude. Also ja. Das hat dir nachträglich noch die Stunden davor versaut. Und ich hatte diesen Moment, dass ich auf der Arbeit war, gucke auf die Kicker-App und denke mir, geil, 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 ich bin so hyped, ich hab so Bock. Und ab dem Moment war ich so zappelig und nervös, wie ich seit wie vielen Jahren gehe ich ins Stadion? Also deutlich über 10. Und ich, keine Ahnung, ob ich jemals so nervös war vor dem Spiel. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und ich hatte einfach Lust und ich war mir sicher, dass wir da richtig einen raushauen. Ob wir verlieren, egal. Ich habe auch gesagt so, ey, es kann auch nach 20 Minuten alles gelaufen sein, aber wir werden eine gute Leistung sehen. Ja.
Ich war auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs gestern, weil ich wirklich bis zu dem Moment, wo ich im Büro auf meinem Bürostuhl gesessen habe, keinen einzigen Gedanken daran verschwendet hatte, dass DFB-Pokal ist und dass ich vielleicht aus meiner Spieltagstasse trinken müsste. Ja. Ich habe es einfach vergessen. Aber ich bin ja ein Fuchs. Und dann habe ich mir gedacht, ich sitze ja in einem Frankfurter Office, ich habe leider noch keine Mainz 05-Tasse bei uns im Büro, aber ich bin ja ganz pfiffig und eine kleine DIY-Queen.
Tüftel-Queen.
Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, so eine Spieltagstasse, die kann man sich in 4 einfachen Schritten auch selber machen. Und ich habe es sogar videomäßig
festgehalten und kommentiert.
Ich habe es dokumentiert und kommentiert. Ich habe sogar wir haben so ein Studio im Büro und ich habe ein Voice-Over gemacht. Und ich war wirklich ganz kurz davor,
hallo,
das hochzuladen. Und zwar eher so nach dem Motto, hallo, hier ist Felicitas und ich zeige dir in 4 Schritten, wie du mit dir ganz einfach eine Spieltagstasse selber machen kannst. Alles, was du dafür brauchst, sind nur 4 Dinge. Ein Drucker, eine Schere, ein Tesafilm und eine Tasse. Ich habe es richtig durchgezogen.
Es ist so unangenehm und man merkt überhaupt nicht, in welcher TikTok-Bubble du unterwegs bist.
Du, für das perfekte Finish empfehle ich dir Tesafilmlöschen.
Ja, bitte hör auf.
Als nächstes kommt ASMR-Content.
Ich glaube, das hätte uns alle gestern Abend mehr beruhigt als alles andere, oder?
Beruhigt war ich auf jeden Fall nicht während dem Spiel, ey. Das kann ich schon mal verraten, ey. Bluthochdruck, aber sowas von das komplette Spiel.
Ich bin, also wie gesagt, dieses Gefühl, sich so gerädert zu fühlen, ist echt unschön, ohne Ende. Und ich bin noch nicht ganz drüber weg. Also ich hab, das wird auch übrigens der schlechteste vorbereitetste Podcast aller Zeiten. Ich habe mir nichts mehr angeguckt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe mir keine Stats angeguckt. Also ich habe mich wirklich gar nicht vorbereitet. Das erste Mal in 5 Saisons, die wir diesen Podcast machen, habe ich mir das Spiel nicht nochmal angeguckt. Ich habe auch keine Lust dazu. Ich werde es auch nicht nochmal tun.
Ich hätte dir auch einen Attest geschrieben, dass du es dir nicht nochmal angucken musst.
Ah, das finde ich nett.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie es hinbekommen habe, mir so ein Workaround zu schaffen, um meine Stimmung ein bisschen zu heben. Ich war noch beim Sport heute Abend, dass ich mir dachte so, dann habe ich auch mal was geleistet. Gestern hat es schon gereicht, ich muss dann auch selber mal was tun. Aber das Schöne ist wirklich hier in Mainz, dass wenn es dir eigentlich nicht so gut geht, dass die Stadt es immer wieder schafft, dich hochzuziehen und zu sagen, ey, es ist alles gar nicht so schrecklich. Es ist 4 Farben bunt. Ich hatte so einen Spaß dabei, dass ich am Rhein entlang gegangen bin und die Leute gesehen habe, die ins Schloss gehen, voll verkleidet in Gruppen auf eine Fasnachtssitzung. Das hat meine Stimmung einfach so in den Himmel gehoben und das ist jedes Mal für mich einfach ein Quell der Freude, sodass ich hier sitzen kann und eigentlich denke mir so, war Pokal.
Du wirkst so gelöst, dass du mir schon wirklich auf die Nerven gehst.
Ich bin hier der gute Launebär, den keiner haben will.
Ja, genau das jetzt. So, dass du bist wie dieser eine Bayern-Fan, der einmal auf dem Flur entgegenkommt und sagt so, na, wie war Fußball? Halt's Maul.
Aber vielleicht beruhigt es euch, wenn zu wissen, dass ich quasi gestern mit Verlassen des Stadions an nichts anderes gedacht habe, als an, wo kriege ich noch was zu essen?
Ja.
Und was wird der Satz sein, wenn irgendein Kollege heute mich darauf anspricht, dass Bayern gegen Mainz gewonnen hat? Und ich war wirklich gestern Abend, ich war so hangry, weil in der Stadt alles zu hatte. Es war ja auch einfach schon spät. Aber ich war so sauer. Ich war so richtig angepisst. Aber jetzt ist alles weg. Jetzt geht's mir wieder gut.
Ich hab dir 3 Spiegeleier gemacht.
Dankeschön. Hat aber nicht so geholfen.
Ja, aber
ich hätte lieber Nudeln gegessen.
Ich habe das volle Kochprogramm aufgefahren.
Ey, ich hatte tatsächlich genau dasselbe. Ich war auch ein bisschen hangry. Hab mir dann 2 Brote geschmiert, hab mich auf die Couch gehockt und dachte, okay, guckst noch irgendein YouTube-Video und hab es geschafft, beim Essen einzuschlafen, so am Arsch war ich. Bin eingeschlafen und ich bin um 6:30 heute Morgen aufgewacht, also ich hätte gar nicht mal verschlafen müssen. Hab mich dann aber, weil ich so hart gefroren habe, weil ich auch ohne Decke da lag und Kram, hab ich mich einfach nochmal ins Bett gelegt und dann noch bis kurz nach 9 gepennt. Das war so richtig scheiße einfach.
Also dieses Spiel hat was mit mir gemacht. Ich war auch gestern so angepisst, dass ich diesen Satz gesagt habe, so, ich gehe nimmer nuff, vergiss es, mach ich nimmer. Ich zerbrech die scheiß Dauerkarte. Hier, nimm, hier, Handvoll Trikots kannst du alle haben. Leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr.
Du hast doch gesagt, wir podcasten heute nicht.
Ich war auch bis vor 10 Minuten der festen Überzeugung, dass ich es nicht tun werde.
Und dann kam ich nach Hause und gesagt, ey, wir podcasten gleich. Das wird super.
Jetzt weißt du, warum mir deine gute Laune so richtig auf den Sack geht.
Bevor wir über dieses schreckliche Pokalspiel sprechen müssen, müssen wir noch darüber sprechen, dass das Transferfenster ja bis Dienstag noch offen war und dass sich da bei Mainz 05 doch noch wieder erwartend was getan hat. Das war ja in der PK vor dem DFB-Pokalspiel wurde Bo gefragt, ob noch was passiert.
Könnte er nicht sagen.
Ja, das, was er nicht sagen konnte, wurde dann einen Tag später veröffentlicht, ist aber schon am Abend vorher durch die Medien gegeistert.
Naja, also eigentlich finde ich viel krasser, dass Martin Schmidt gesagt hat, es wird keine Zu- und Abgänge mehr geben. Wer ist gegangen? Bob Zien. Wer ist gegangen? Angelo Fulgini. Also da kann ich ja jetzt nicht so viel drauf geben, wenn er in Zukunft sagt, nö, passiert nichts mehr.
Ich finde es sehr faszinierend. Wir haben uns ja, also du und ich, Jan, im Zuge des Transfers von Ludo unterhalten, ob es vielleicht ein Tauschgeschäft gibt mit Fulgini, weil das irgendwie auf Transfermarkt rumgegeistert ist, schon dieses Gerücht, dass Fulgini uns noch verlassen könnte. Und wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, ganz ehrlich, es hat uns noch kein Spieler direkt nach einem halben Jahr wieder verlassen, weil er unglücklich war.
Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, sagen wir es mal so.
Ja, recherchiert das mal für uns, bitte. Wir sind zu faul. Aber im Endeffekt, nee, pass auf, worauf ich eigentlich kommen will. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass das passiert. Weil er wird regelmäßig eingesetzt. Seine Leistung stimmt zwar noch nicht, aber im Endeffekt, das ist so untypisch.
Wir haben ja hier schon oft darüber diskutiert, dass er weniger eingesetzt wurde, als vielleicht am Anfang vermutet. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass er eigentlich nicht auf der Position gespielt hat, die er normalerweise bekleidet. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, dass er sich das anders vorgestellt hat. Aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen ein Fingerzeig dafür, dass er eigentlich ein spielstarker Spieler ist. Und wenn der nach einem halben Jahr wieder geht, ist das auch eine Aussage.
Wir haben doch eigentlich auch Ludo deswegen abgefeiert, weil wir gesagt haben, geil, jetzt werden Freiräume entstehen. Du hast Spieler, die was mit dem Ball anfangen können eventuell. Zack, gibst du denjenigen, der das könnte, ab. Und dann guckst du dir dieses Spiel an gestern und fragst dich, wo Spieler Ball halten, passen, dribbeln, was? Und ich sag dir ehrlich, mit den ganzen Unmutsbekundungen, die man gehört hat, so insgesamt, ich habe noch nie in meinem Leben bei Mainz 05 eine Mannschaft oder einen Kader oder so viele Spieler gehabt, die sich so unzufrieden gezeigt haben. Selbst im Streik waren sie vereinter gefühlt. Also, du kannst das ja alles aufzählen. Du kannst die Spieler aufzählen. Du kannst anfangen bei Nemeth. Du kannst also auch Spieler, die uns verlassen haben. Ob das ein Stöger ist, ob das ein Nemeth ist, ob das ein Kilian ist, die sich darüber beschwert haben, die auch richtig frustriert waren. Ob das Spieler sind, die bei uns noch sind. Ob ein Inge, ob ein Finn, ob ein Barrero. Also du merkst schon, da kommen immer mehr. Da kommen immer mehr. Und das ist komplett untypisch für Mainz 05. Und jetzt on top geht der Spieler noch? Und ich kann mir ehrlicherweise nur vorstellen, also ich meine, es ist wirtschaftlich Win-Win. Und er ist bei einem Champions-League-Aspiranten, der auch noch um die französische Meisterschaft mitspielt. Und die haben sogar noch mehr gezahlt. Also die wissen ja tendenziell, was er kann. Das ist ja auch so ein Punkt, den man nicht ganz vergessen darf. Ja. Aber
das ist ein Armutszeugnis für Mainz eigentlich.
Eigentlich ist es ein Armutszeugnis.
Wie wir den Verein sehen.
Was hast du dem denn erzählt, als du ihn überzeugt hast? Du musst ihn ja überzeugen. Du musst ihm ja eine Idee verkauft haben. Und du wirst ihm doch nicht gesagt haben, Bub, hör mal hier, du spielst hier regelmäßig Achter oder du gibst dir eine falsche Neun oder was weiß ich nicht was oder du gehst auf den Flügel oder das hast du dem noch nicht gesagt. Niemals. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du eine Spielidee hattest und die hast du nicht implementiert bekommen, die hast du nicht umgesetzt bekommen und vor dem Hintergrund hat Fulgini gesagt, also dann kommen wir nicht mehr hier zusammen.
Das ist im Prinzip der Schluss, den man ziehen kann. Ja. Und auch jeder, der sagen würde, darüber zu urteilen, anhand dieses Transfers ist vielleicht ein bisschen aus der Luft gegriffen. Dem würde ich vielleicht einfach entgegnen, dass ich tatsächlich das schon sehe, dass wir einfach, ihr habt es beide gesagt, gehäuft jetzt auch mal Pressemeldungen hatten von Spielern aus der Mannschaft, was wir so bei Mainz 05 eigentlich in der Regel nicht haben. Und dass das verhäuft auch auf Nichtaussagen trifft, die der Verein macht. Das heißt, da ist einfach ein Kommunikationsvakuum, ja, was diese Interpretation erlaubt. Und das ist ein hausgemachtes Problem.
Ein erklärter Wunschspieler. Wie viele erklärte Wunschspieler hatten wir jetzt schon? Also Fulgini, ein erklärter Wunschspieler, der sofort wieder geht, das ist abstrus. Das ist komplett abstrus.
Das hat sich angefühlt wie ein Probeabo.
Ja. Ganz ehrlich, wir haben das Probeabo abgeschlossen und dann haben wir bei Netflix gemerkt, scheiße, wir haben das Passwort irgendwie vergessen und seitdem sind wir jetzt einfach mal raus.
Also probieren wir es einfach mal beim neuen Streaming-Anbieter. Vielleicht sind die Serien da interessanter, vielleicht kann man da mehr mit anfangen. Ich weiß es nicht. Es hat mich so ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben, aber das war ja dann eben einfach eine sportliche Diskussion noch vor dem Pokalspiel. War dann natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass das Transferfenster da geschlossen wurde, was aber natürlich auch ein bisschen Schatten vorausgeworfen hat aufs Spiel.
Und ich fand das so faszinierend, dass das so kurz vor Mitternacht noch irgendwie hochgekocht ist dann auf einmal. Also das war ja, also ich glaube wirklich aktiv gerüscht wurde es so um kurz vor 10 und irgendwann dann um 11:45 ist es dann vermeldet worden von irgendeiner Zeitung in Frankreich, ich glaube es war L'Equipe oder so. Aber es hat sich wirklich wie eine sehr kurzfristige Sache angehört. Also irgendwie ein bisschen kurios und dann auch mit diesen Andeutungen, die Bo in der PK vorher gemacht hat, also
Christian Heidel hat ja auch noch gesagt, also Fulgini ist auf sie zugekommen und hat gesagt, also ich würde dann gerne wechseln. Also das ging ja aktiv von ihm aus. Das ist ja auch so ein Punkt, wo du denkst, wow, Alter, nach 6 Monaten, okay, es kann natürlich auch Heimweh kommt vielleicht auch noch dazu, das können ja mehrere Faktoren sein, die da reinspielen, aber im Gro ist das eigentlich kein gutes Zeichen.
Vor allem, weil wir extra noch neue Franzosen gekauft haben, damit er sich nicht so alleine fühlen muss.
Und jetzt muss der Ludo alleine mit sich Französisch sprechen, oder
ja,
wie?
Der Titi ist auch noch da, ja.
Na also. Siehst du, dann ist ja nicht Hopfen und Malz verloren.
Und Barrero spricht da 100% auch noch irgendwie Französisch.
Na klar. Lasst uns, wir haben ein bisschen auf die Stimmung vom Spiel geguckt, wir haben ein bisschen auf die Tage vorm Spiel geguckt, lasst uns auf die Stunden vom Spiel gucken. Ich fand es richtig cool, zum Stadion zu gehen. Ich wusste auch, es ist ausverkauft, es wird natürlich auch viel los sein, deswegen waren wir mit unseren Stehplätzen auch relativ früh unterwegs, um einfach ein bisschen was zu sichern. Und es war auch relativ großer Andrang. Also ich glaube, ich war noch nie vor Öffnung des Stadions am Stadion und habe schon bei der Kontrolle angestanden.
Ja doch, passiert ist mir das schon mal, aber so, also es war ja trotzdem, dass es so früh war, sehr schnell, sehr voll und eigentlich ein geiles Zeichen und alle waren so, hatten auch Bock drauf und alle haben diese zwei Möglichkeiten genannt, also entweder wir hauen hier richtig einen raus oder wir kriegen auf den Sack, egal was, Hauptsache wir hauen einen raus und wenn wir dabei einen auf den Sack kriegen, okay, alles klar. Und das war ja die Devise, mutig sein, wir haben es ja auch nochmal betont in der letzten Folge, mutig sein, das ist das A und O gegen die Bayern. Gegen die Bayern in einem K.O.-Spiel. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Wenn du rausfliegst, egal, hat eh keiner mitgerechnet. Aber Hauptsache, du hast den Arsch aufgerissen.
Und wir haben es geschafft, in einem Spiel, in dem man nur gewinnen kann, zu verlieren.
Und zwar
ist
richtig.
Ist doch toll. Ja. Das sind Special Skills.
Und halt, tut mir leid, aber auf allen Ebenen. Also sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich fand es richtig, also was ich jetzt auf der Habenseite, sag ich mal, habe. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Ich kam schnell ins Stadion, ich kam schnell in den Block, es war alles wunderbar. Es gab eine Choreo. Ich habe mich so gefreut, als ich Richtung R-Block gelaufen bin und gelesen habe, heute Choreo. Ich so, geil, das ist Pokal, es gibt eine Choreo. Wir werden alles tun, um diese Mannschaft nach vorne zu peitschen. Das wird richtig, richtig, richtig gut. Und ich fand die Choreo auch cool.
Ja, sie hat Spaß gemacht, so fertig.
Ja.
Ich hab mal wieder gespürt, wie anstrengend das in den Finger sein kann, wenn du so einen Laken festhältst, wo Wind runtergreift. Aber es war geil. Es war geil. Und das hat mir auch Laune gemacht. Und das hat mich noch mehr gehypt. Und ich hasse euch endgültig dafür, weil danach ging es dann richtig tief runter.
Ich fand es auch cool, dass es Anleitungszettel gab. Also als wir kamen, wurden sehr viele Zettel verteilt. Das heißt, jeder wusste auch eigentlich, wie was passiert. Es hat ja wohl nicht ganz geklappt. Das war mir aber egal. Ich stand unter der weißen Plane, habe dafür gesorgt, dass sie bis zum Ende über meinem Kopf bleibt und ich habe mir gedacht, so, ich werde wahrscheinlich ganz viele Fotos davon online finden. Ich muss jetzt nicht irgendwie noch gucken, was auf dem Spielfeld passiert, sondern ich unterstütze hier diese Choreo und mache das Beste und es wird super.
Und das ist ja auch einfach so, wird ja nicht absichtlich die Choreo länger quasi oben gelassen, damit die Leute nichts sehen können und den Anfang des Spiels verpassen oder sowas. Du verpasst vielleicht 30 Sekunden oder so, wenn es hochkommt. Aber, also ich glaube, das einzige Spiel, wo es mal länger gedauert hat, das war die 100-Jahr-Choreografie gegen Schalke, wo es 1-0 gefallen ist durch Fabian Gerber. So, das ist das einzige Spiel, ich glaube, da ging die anderthalb Minuten drüber oder so.
Aber ich hatte den einen Mann vor mir, der nicht gemerkt hat, dass die Choreo hinter ihm schon aufgehört hat und immer noch mit dieser Plastikfahne stand. Und dann jemand, hör mal, Choreo ist vorbei. Ho, was? Oh.
Ja, aber es war schon insgesamt, ich fand es ein bisschen, wir haben jetzt ja eben auch drüber geredet, wie es so war zu Beginn. Ich kam rein und ich war ein bisschen ernüchtert, also eigentlich genau das Gegenteil von dir, weil das Catering hat diesmal wieder mal nicht gestimmt. Und ja, das erste Mal seit langem, also die Rückrundenspiele, diese drei Heimspiele, hatte ich eigentlich nie Probleme, aber der Schobbe hat keinen Spritz gehabt, also es war netzsprudelig, null, also es ging mir nicht rein. Und wir haben teilweise Leute gehabt im Block, denen ihre Würste kalt waren.
Und das nicht wenige. Ich habe auch Leute vor mir in der Schlange gehabt, die haben gesagt, hör mal, willst du mich jetzt verarschen? Die ist kalt, Meister, die ist kalt.
Ja,
und die haben richtig darum gekämpft, dass sie nochmal auf den Grill geworfen wird.
Ja, nee, und das hatte ich nämlich auch, das ist gerade hier, Entschuldigung, die ist wirklich eiskalt, also die möchte ich nicht essen. Und dann wird diese Wurst aus dem Brötchen so wieder auf den Grill gelegt. Also, ja, mit 2 Minuten gewartet, dann kriegst du sie wieder. Es ist, ja.
Nee, aber dafür haben sie jetzt dann die Senftübchen in diese alten Senfbehälter reingeschüttet. Dann wussten die Leute wenigstens, wo der Senf zu finden ist. Das war ja wieder auf der Habenseite. Also ich hätte auch mit einem kalten Würstchen leben können. Insgesamt, alles, was mich im Nachhinein auch so ein bisschen runterzieht, hätte mich vielleicht gar nicht so runtergezogen oder bedrückt, wenn das Ergebnis oder die Leistung zumindest gestimmt hätte. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichen. Du kannst, egal was ist, du kannst mit deiner Leistung auf dem Platz alles korrigieren. Alles. Du kannst auch da nur gewinnen. Und wenn nicht in dem Spiel, in dem K.O.-Spiel gegen den 1. FC Bayern München, das live in der ARD um 20.30 Uhr Primetime übertragen wird, wann dann?
Was man nicht gesehen hat im Fernsehen, war das, was für mich abseits des Platzes unter Verlust bzw. Verlieren zu verbuchen ist. Und das war einfach die Situation im Block mit Anpfiff. Wir waren im R-Block, es war relativ voll, das war nicht so ein Problem für mich, weil ich in der ersten Halbzeit einfach die ganze Zeit da stand und dann habe ich mich bewusst dazu entschieden, nach 3 Gegentoren einfach mit Halbzeitpfiff rauszugehen, auch wenn ich weiß, ich brauche länger und es wird länger dauern, aber ich glaube, das brauche ich einfach gerade diese Zeit. Und dann bin ich in der Halbzeitpause, also es war gerade wieder angepfiffen, ich hatte von draußen gehört, dass Lee eingewechselt wurde und ich komme in den Block. Und ich hatte keine Möglichkeit, mich im Block zu bewegen. Und das habe ich so noch nie erlebt. Ich habe ein Bier in der Hand gehabt. Und wir wissen das ja auch, dass es dadurch, dass jetzt diese eine Treppe, die wir früher hatten, dass die zu ist, ist es schwieriger für uns, zurückzukommen mit einem vollen Bier. Deswegen ist das alles voll fein, wenn wir von oben das Bier anreichen.
Übers Geländer.
Ich kam aber noch nicht mal an den Zaun. Es war einfach, die Gänge waren so voll, die Treppen waren zugestellt.
Die Rolliplätze.
Die Rolliplätze waren nicht erreichbar. Es war unfassbar. Und wenn ich nicht ganz klar, bevor ich gegangen wäre, habe ich alle Leute angeguckt und gesagt, hier, ich habe eine rote Mütze, ich habe eine rote Daunenjacke. Ich werde einmal wiederkommen. Ich komme von da hinten, da habe ich die ganze Zeit gestanden. Ich will nur zurück. Ich will mich nicht da reindrängeln, weil ich da nicht vorher gestanden habe. Und wenn ich die Leute nicht angeschrien hätte, dann wäre ich da nicht hingekommen. Ich habe mir Sachen anhören müssen, das habe ich mir im Block noch nie anhören müssen. Wäre für mich an jedem anderen Tag ein Grund gewesen, einfach zu gehen. Also auch nicht draußen das Spiel zu gucken, sondern nach Hause zu gehen. Aber das war richtig, richtig übel. Da mache ich auch, also du weißt auch nicht, wo die Leute herkommen. Es war halt auch wirklich, die Treppen nach oben waren alle zu. Wenn Mainz ein Tor geschossen hätte, die Leute wären ohne Wellenbrecher einfach nach vorne gefallen. Es war so unfassbar gefährlich. Und es hat mir echt Angst gemacht.
Es ist wirklich, wirklich beängstigend gewesen. Tatsächlich auch schon vor Anpfiff war es sehr voll. Ich war so ungefähr zur Vorstellung der Tribüne nochmal draußen gewesen, kurz auf dem Klo. Hab ähnlich wie du Getränke geholt. Damals konnte man noch übers Geländer die Sachen drüber geben. War alles kein Problem. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich dann wieder zurück durch die Menge gegangen bin, dass ich nicht nochmal aus dem Block kann und wieder rein. Es geht nicht. Also raus wäre vielleicht irgendwie wieder gegangen, ich meine, das hast du ja auch gesagt. Aber ich sag mal, für eine Person von meiner Statur ist es dann nochmal mehr unmöglich, irgendwie wieder zurückzukommen. Ich mein,
wobei, das hat mit deiner Statur, Bene, ja. ich würde sagen, deine Statur ist der einzige Weg, da durchzukommen. So, denn
auch ein Grund vielleicht, ja. Okay, möglich. So. Aber ich
habe dann probiert zurückzukommen, Bene. Ich habe probiert zurückzukommen und dann kam mir ein Vater mit seinem Kind entgegen. Das Kind hatte gar keine Chance und der Vater war nur darauf bedacht, irgendwie das Kind bei sich zu behalten. Und ich habe ihm gesagt, soll ich das Kind gerade hochreichen, dass wir es rausgeben, ne? Dass also oben jemand das Kind annimmt, damit er durchgehen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Wollte er nicht. Und dann habe ich ihm geholfen, dass da Platz gemacht wird irgendwie, damit er mit dem Kind da durchkommt. Und du musst ja wirklich sagen, wir haben coole Leute im Block und auch die Leute, die dich da angekackt haben im Endeffekt, zum Glück sind die alle relativ besonnen gewesen. Es ist ja nichts passiert. So, also das muss man, glaube ich, auch ein Kompliment an die Menschen mal aussprechen, die da gestanden haben und auch an alle, die da in der Kurve waren. Es ist erstmal nichts passiert. Und das ist ja absolut auf der Habenseite und steht über allem. Aber es muss vom Verein aufgeklärt werden. Wie kann das denn sein? Also ich glaube, da kommt dazu, dass es nicht astrein verteilt war im Block. Das ist ein Punkt. Es waren vermutlich viel zu viele Leute drin. So, also ich kann es mir nicht anders erklären. Denn wenn die Leute alle falsch nur gestanden hätten, dann wäre mindestens ein Drittel, Viertel des Blocks frei gewesen. Also das kann es nicht alleine gewesen sein. Und das kann ja temporär mal auftauchen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ich will gar keine Vermutungen anstellen. Ne? Nur es muss sich irgendwie wieder auflösen. Und es gibt Leute, die haben trotz regulärer Karte das Spiel unter der Tribüne am Bildschirm verfolgt. Und das kann auch nicht im Interesse des Vereins sein.
Nö, auf keinen Fall. Also da stellen sich einem automatisch die Fragen, sind da einfach zu viele Karten verkauft worden oder was ist das Problem hier? Und das Einzige, was ich dazu noch ergänzen würde, ist natürlich, dass das, was wir erlebt haben, absolut subjektive Erlebnisse sind. Also wir können hier nicht für die Gesamtsituation im Block sprechen, sondern wir können nur das wiedergeben, was wir erlebt haben. Und das war einfach ein ganz anderes Erlebnis als das, was wir sonst auch bei ausverkauften Spielen haben. Und ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn bei uns unten ein Notarzteinsatz gewesen wäre. Der hätte keine Chance gehabt.
Ich wollte es gerade sagen.
Keine Chance.
Du hast es gerade gesagt, Jan, es ist nichts passiert und das war Glück. Es war wirklich Glück, dass kein Notfall aufgetreten ist, weil es hätte wirklich zur Katastrophe kommen können.
Ja, muss man einfach mal so, es ist nicht passiert, es ist nichts passiert. Jetzt sind wir alle dankbar dafür, aber bitte aufarbeiten, mein lieber erster FSV Mainz 05. Und so wie ihr das letzte Mal sehr souverän und cool und unaufgeregt die Situation im Block geklärt habt, bitte klärt es jetzt auch einfach mal. Ich sehe übrigens komplett davon ab, dass man hier irgendwelche Vermutungen anstellt, weil das ist komplett unangemessen, weil alles, was du sagst und irgendwelche Lösungsvorschläge, dafür muss man erstmal wissen, was überhaupt da passiert ist. So, fertig.
Ich habe einen Vorschlag. Wir gucken jetzt auf das Feld, wo die Räume auch nicht optimal genutzt wurden. Nach einer kurzen Pause schnaufen einmal durch und dann hören wir uns gleich wieder.
Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. Ist einfach frech, das halt zu machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit darüber zu verschwenden.
Schade, dass Dennis Aytekin bei dieser PK nicht anwesend war, weil ich glaube, für die Aussage hätte Bo auch rot gesehen.
Ja, eventuell hätte er das.
Wir kümmern uns um das Sportliche, um die Niederlage gegen den FC Bayern zu Hause bei Mainz 05 im DFB-Pokal. Was soll man sagen? Es ging schon damit los, dass eine Stunde vor Anpfiff die Startaufstellung verkündet wurde. Und wir haben uns im Vorfeld auf diese Folge lang und breit überlegt, wie wir diese Folge angehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns die Tore nicht einzeln nochmal angucken und darüber diskutieren, was man hätte besser machen können. Stattdessen wählen wir einen etwas anderen Ansatz und fangen mit der Startelf an. Und ich glaube, von da an lässt sich sehr viel erklären.
Ja, ich sag nochmal, Mut. Denn das war die defensivste Offense, die ich jemals gesehen habe. So die ersten drei, wo ich mir dachte, huch, was ist jetzt los? Und nach 10 Minuten war mir zumindest, und ich habe es auch offen gesagt, klar, welcher Wechsel kommen muss. Und ich habe mich gewundert, warum man sich das einfach 45 Minuten lang von der Trainerbank anguckt, ohne zu intervenieren. Das habe ich nicht verstanden. Ich werde es nicht mehr verstehen.
Ja, es ist tatsächlich, ich fand's, du hast gerade Mut gesagt, ich fand's sehr mutig von Bo, Karim nicht aufzustellen nach diesem Spiel. Und das habe ich auch genauso gesagt im Blog, weil ich dachte so, hä, was ist denn jetzt passiert? Gut, dass Lee und Karim offensichtlich beide die Woche krank waren und nicht trainieren konnten, das war uns ja nicht bewusst. Aber es kam schon etwas überraschend und es wirkte dann doch schnell negativ ja. War natürlich auch, aber sehr defensiv. Was mich aber als zweites übrigens sehr gewundert hat, war, dass Aaron wieder links gespielt hat, weil ich fand, Cassie hat das halt eigentlich gegen Bochum überragend gemacht. Und deswegen dachte ich so, okay, der ist gerade jemand, der ist voll in Form und der kann halt auf der linken Seite halt auch Bayern gut dagegen halten.
Wobei ich mir das ja schon fast gedacht habe, weil Aaron 90 Minuten geschont wurde, beziehungsweise nicht gespielt hat. Und deswegen war für mich das insofern logisch, dass er reinkam, weil ich wusste, der ist einfach fit. Und bei Karim dachte ich mir auch, der hat einfach jetzt echt viel Minuten in den Knochen und bei Lee auch. Der hat auch einfach viel gespielt. Das fand ich gar nicht so verwunderlich. Ich habe auch im ersten Moment auf die Startelf geguckt und dachte, ah cool, Stach ist drin, Barkok ist wieder drin. Das fand ich richtig, richtig nice. Und dann sickerte so langsam die Erkenntnis ein, dass wir eigentlich nur einen Offensivspieler auf dem Platz stehen haben. Und von da an war eigentlich klar, wie das Spiel laufen wird. Nämlich Ludo muss alles an hohen Bällen abfangen und verwandeln, was irgendwie geht. Und es wird nur lang gepölt.
Und das ist ja der Albtraum, den wir bei seiner Verpflichtung hatten, dass wir gesagt haben, wenn jetzt nur hinten hoch, raus und lang gespielt wird und der ist da vorne quasi die ganze Zeit alleine, das wird eine Katastrophe. Und du hast genau das gesehen, was wir gesagt haben. Du kannst mit Transfers deine spielerischen Mängel eben nicht aufheben. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt Mut. Warum um Himmels Willen stellst du dann nicht, du hast doch Offensivspieler auf der Bank sitzen, warum stellst du die nicht einfach auf? Warum stellst du einen Inge nicht einfach auf? Warum stellst du nicht einfach mal mutig sein? Brian Gruder auf. Also du kannst ihn ja auch in der Halbzeit auswechseln. Böse nehmt dem Bub das keiner mehr. Aber was ich total vermisse, sind so Debüts wie damals von Leandro Barrero gegen Leverkusen. 5 Tore verschuldet, 5-0 zur Halbzeit. Egal, spiel mal durch. Ist halt mal so. Das ist Mainz 05. Mutig sein, auch wenn scheiße wird. Aber wenigstens versuchen.
Du hast eben was gesagt vor der Pause. Du hattest die Möglichkeit, um 20.30 Uhr in einem Flutlichtspiel vor ausverkauftem Haus im Free TV allen zu zeigen, was Mainz 05 bedeutet. Und diese Startelf, das war eine Frechheit. Ich kann es nicht anders sagen, weil es ausgemacht ist. Tut mir leid, aber bei einer Mannschaft wie Bayern München ist es ausgemacht, dass wenn du ihnen den Ball überlässt und wenn du sie einfach machen lässt, dich hinten reinstellst, zuguckst und auf Nadelstiche hoffst, dass du bestraft wirst. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und das ist auch das, worauf die Bayern gewartet haben, weil die haben, wir haben es gesagt, die hatten einen Negativlauf. Das ist nicht gut. Die wurden immer wieder gestört. Sie haben auf Mannschaften getroffen, die einen Spielplan hatten, der nicht darauf ausgelegt war, das Spiel der Bayern zu zerstören oder denen zuzugucken und auf Konter zu gehen, sondern die mit einer eigenen Idee und Spielplan reingegangen sind. Und wenn ich dann höre, dass Julian Nagelsmann die klare Idee von Bo Svensson in der PK nach dem Spiel lobt, dann denke ich mir, ja, da würde ich mich als Trainer auch bedanken. Das war nämlich so klar wie Kloßbrühe, dass da der Bus geparkt wird. Weil Bo Svensson sagt so, okay, wir machen defensiv und dann gucken wir mal, wie das offensiv wird, das schon irgendwie laufen. So hat sich das für mich angefühlt und das macht mich, da werde ich dann wieder wütend, da ist dann wieder mein gute Laune-Bär-Moment vorbei.
Im Endeffekt, ich finde es tatsächlich auch ein Armutszeugnis einfach. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es, das funktioniert, also du hast das gerade gesagt, es funktioniert nicht mal, wenn man sich die letzten 15 Minuten gegen Bayern reinstellen muss. Das ist das Schöne, das haben wir schon oft genug erlebt und es ist einfach traurig. Und man hat es auch gemerkt, also mir tat Ludo tatsächlich ein bisschen leid, weil er war wirklich allein auf weiter Flur, dann kriegt er irgendeinen halbhohen Ball ab, soll den ablegen und die Leute, auf denen er ablegen will, die standen viel zu weit weg. Die waren gar nicht offensiv genug eingestellt. Und das ist halt einfach traurig. Und wir haben es in der zweiten Hälfte gesehen, wie viel besser es funktionieren kann, wenn du einfach ein bisschen offensiver bist, wenn du mehr angreifst. Und zum Beispiel, Eamon Barkok hat so viele Bälle gegen Bayern im 1 gegen 1 gewonnen, das war einfach in der ersten Hälfte nicht präsent.
Ja, es ist, also Ich weiß gar nicht, was ich konkret dazu sagen will, weil du hast sehr, sehr früh im Spiel gesehen, dass Leandro Barrero nicht stattfindet. Gar nicht. Chor quasi alles alleine machen musste. Man hat den Bayern quasi das Zentrum überlassen. Leo, ich weiß nicht, ob er einen Zweikampf geführt hat. Er kam zumindest gefühlt in gar keinen rein. Die zweiten Bälle wurden nicht erobert, aus den Gründen, die du genannt hast. Man stand nämlich zu tief. Da hat nichts gestimmt nach vorne. Und wenn ich das merke in einem K.O.-Spiel so früh, dann habe ich doch die Möglichkeit, darauf einzugehen. Warum fange ich mir 3 Stück und gucke mir das an? Ich verstehe es nicht. Und am Ende hole ich mir dann noch für eine Frustaktion eine rote Karte ab. So, das war dieser Moment, wo ich bei mir gedacht habe, weil ich ja nicht wusste, für was er die rote bekommen hat. Alter, also heute hast du auch einen schlechten Tag erwischt.
Was ganz klar im Spiel auch schon relativ von Beginn an zu sehen war, also ich meine, dass die Bayern in den ersten 10 Minuten ein Tor schießen wollen, ist auch nichts Neues, dass sie dann eine Druckphase haben und die du überstehen musst, alles fein, hat ja auch am Anfang zumindest noch geklappt, aber in diesen 10 Minuten wurde schon deutlich und es hat sich dann immer weiter abgezeichnet, dass die Art und Weise, wie Stach auch eingesetzt wurde, überhaupt nicht funktioniert hat.
Richtig.
Er ist einfach ein Sechser, der hat da vorne das hat,
Achter, Sechser, egal,
ja, aber er hat ja auch offensiv schon gut gespielt, also,
aber nicht in diesem Spiel, nee.
Nein, aber genau, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass er diese Position an diesem Abend so ausfüllt. Sorry.
Und du hast diese beiden Personalien, die du siehst. Stach hängt komplett in der Luft, Barrero hängt komplett in der Luft. Leo da vorne macht wenig Sinn. Stach da hinten macht Sinn. Leo, täusch eine Verletzung vor, ist mir egal, dir geht's nicht gut. Du hast einen scheiß Tag, ist egal, komm raus, Stachi kommt zurück. Brian, hast du Bock? Und wenn du den reinstellst, der brennt wie eine Fackel. Du glaubst, da hat eine Pyrostange Beine bekommen. Ist doch egal, was der macht. Der hat überzeugt, auch wenn er das Tor nach der Ecke gegen den BVB verschuldet hat. Egal, was meinst du, wie der brennt, sich wieder zu beweisen? Und das ist mutig, das ist Mainz 05. Aber nicht dieses, ich guck mir das an und tu nichts.
Vor allem, so pass auf, jetzt komme ich auf den Punkt, den ich eben schon mal gemacht habe. Lee war erkältet. Lee war einer von den positiven Faktoren gegen Bochum. Und Brian Gruder hat einen sehr ähnlichen Spielstil. Sehr wuselig, der rennt überall rum, der rennt drauf, der macht vielleicht nicht alles richtig nach hinten, aber nach vorne hat er krasses Potenzial.
Abrine, er hat aber gegen Bochum zum Beispiel keinen Fehler nach hinten, gegen Dortmund nach hinten gemacht. Hat er nicht. Das war bei einer Standardsituation.
Ja, weil er halt ein klassischer Offensivspieler ist. So. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie gesagt, ich kenne zu wenig von ihm. Ich wollte nur sagen, er macht vielleicht mal einen Fehler nach hinten, aber das kann man ihm verzeihen. So, aber dafür hat er halt krass offensive Sachen, die ihn auszeichnen. Und gerade eine Mannschaft wie Bayern kann sich halt auf so einen Spieler nicht einstellen. Weil der kommt halt aus dem Nichts quasi.
Und komplett übermotiviert.
Ja.
Super.
Das ist halt, das macht's doch besser.
Und wenn das für dich selber zu viel Risiko ist, dann geh doch ein bisschen weniger Risiko und nimm einfach einen verdienten Spieler, den du immer einsetzen kannst, der genau das mitbringt und der auch unberechenbar ist. Wo war Inge? Du kannst doch nicht mit 3-0 Rückstand in der 66. Minute zwei Stürmer bringen und sagen, jetzt geben wir Vollgas. Das geht nicht in meinen Schädel. Die Wechsel zur Halbzeit waren sinnvoll, die waren aber schon zu spät. Also es war schon quasi, als diese Wechsel kamen, war das Spiel schon vorbei, weil du hast es mit Anpfiff eigentlich fast schon verloren.
Wenn es 2-0 steht, dann muss das 3-0 nicht fallen, kurz vor der Pause. Ein 2-0, wie unwahrscheinlich es auch immer ist, kann man irgendwie noch wieder einholen. Ein 3-0 ist quasi nicht wieder einholbar gegen Bayern für uns.
Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Du hast die Chance, also das Ding ist doch, das ist ein Bonusspiel. Das ist ein Spiel, was mit der Liga nichts zu tun hat. Das ist ein Spiel, was für sich steht. Und genau so solltest du spielen. Du solltest nicht überlegen, wie lange du irgendwas sichern musst, damit du nicht verlierst. Das war das ja im Endeffekt. Sondern du musst überlegen, wie du gewinnst. Und das hat sich einfach von vorne bis hinten nicht so angefühlt, sondern es war eher die Tatsache, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir es bis zur 80. Minute hinauszögern und dann unser Heil in der Flucht suchen und noch einen Ball reinwürgen. Was anderes hat mir diese Startelf und dieses Konzept nicht gegeben. Null.
Und ich würde auch nicht sagen, dass die zweite Halbzeit besser war, sondern Bayern hat natürlich auch jetzt gesagt, na, kommt mal ein bisschen und vielleicht haben wir dann noch ein paar Räume und dann setzen wir relativ früh das 4-0 und dann war es das. Weil das war der Plan. Das war's. Bums. Also, ich bin ganz ehrlich, wir müssen jetzt mal uns anschauen, Stuttgart, Vollkatastrophe. Dortmund war mindestens mal die Hälfte eine Vollkatastrophe. Dann kommt Bochum, Geschenk. Da waren wir nicht gut, die Werte sind nicht gut, nur Bochum war so schlecht und selbst das haben wir fast noch aus der Hand gegeben, beim Stand von 4-0. Und jetzt kommt Bayern und die haben uns ab der Halbzeit einfach mal ein bisschen mitspielen lassen, weil wir ab da auch erst mutig geworden sind. Das haben sie zwar fast noch bereut, das muss man jetzt fairerweise zugeben, weil wir dann so einen Druck entwickelt haben, aber wir konnten daraus kein Kapital mehr schlagen. Und dann haben sie halt den tödlichen Stoß spät gesetzt. Also Stand jetzt, kurz vor Ende der beiden englischen Wochen, können wir kein positives Fazit ziehen. Also wir können natürlich gegen Bayern rausfliegen. Natürlich, ist gar kein Thema. Können auch hoch verlieren gegen die Bayern. Ob 6-2, ist mir egal. Häng dich halt rein.
Die Einstellung muss stimmen.
Ja, aber was hat das, also mir taten die Spieler leid, Bene, was hat das mit der Einstellung zu tun?
Nee, und nein, genau, die Einstellung ist nicht das Problem. Es war das erste Mal für mich unter Bo Svensson, dass ich da im Block gestanden habe und gesagt habe, jeder Spieler, der hier auf dem Platz steht, der tut mir einfach leid, weil du kriegst es nicht geschissen. Ich habe mir die Stats jetzt doch nochmal aufgemacht und es gibt eine Konstante zum Bochum-Spiel, die ich trotzdem nochmal erwähnen möchte. Unsere Passquote liegt mal wieder bei sagenhaften 63%.
Ach ja.
Und so viel Risiko nach vorne haben wir nicht spielen können.
Deswegen.
50%
also,
davon sind Pässe auf Finn Dahmen gewesen.
Ja, von Finn Dahmen wahrscheinlich
von
auch noch.
Finn Dahmen, ja.
Also, da stimmen die offensiven Abläufe nicht. Und nur weil du einen langen Turm vorne reinstellst, wird das nicht besser. Und nur weil Karim dann mal gegen Bochum Räume bekommen hat, wird das nicht besser. Also das ist hier nicht, wir sind nicht überm Berg, liebe Leute. Und natürlich ist das ein Spiel gegen die Bayern und es ist DFB-Pokal, wo wir immer scheiße aussehen. Aber es müssen hier ein bisschen die Alarmglöckchen klingeln. Und man muss sich sagen, okay, das war kein gelungener Abend für Mainz 05 gestern. Fertig.
Nee, ich kann vieles verzeihen und ich kann eine hohe Niederlage gegen Bayern, kann ich auch immer verzeihen, aber nicht so.
Ich sag nochmal, so. Leo Barrero, 5-0, damals alle 5 Tore, was war das, 5-0 zur Halbzeit, oder, wenn ich mich richtig erinnere?
Ja.
Und das Spiel hätte aber auch genauso gut 4-4 stehen können. Und Leo hat alle 5 Tore irgendwie mitverschuldet. Es war egal. Der Bub kam aus der Jugend. Ist mir doch wurscht. Wir haben ein geiles Spiel gesehen. Hauptsache, wir haben es uns getraut. Und ihm wird das auch nicht geschadet haben. Aber es stört mich in Summe. Und warum kann ich... Das ist genauso, wie ich einem Finn Dahm vorher im DFB-Pokal keine Spielpraxis gebe. Wann soll ich denn mal einen Jugendspieler einsetzen? In der Liga, wo es eigentlich viel, viel wichtiger ist? Das hier ist das Bonusspiel. Gib ihm doch die Möglichkeit.
Ja...
Es sind so viele einzelne Punkte. Ich weiß wirklich gar nicht, wo ich wirklich an... Also nee, deswegen es ist eine Frustration in Gänze.
Genau. So, wir haben das jetzt an der Startelf mal exemplarisch durchexerziert, was das im Endeffekt auf dem Spielfeld bedeutet hat. Auf der, sag ich mal, als kleine Fußnote, Notiz am Rande, es war auch so sicher wie das Amen in der Kirche, dass der Ex-05er, der spielt, natürlich trifft.
Und
herzlichen Glückwunsch an unseren Torschützen-Jobo
mit Tank. Und auch noch gut, ne? Ab und
also, wenn er wirklich noch einen tollen Abend hat, der hat sich da zu Hause und wohlgefühlt. Ja, und das war dann wirklich für uns auf der Tribüne einfach nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass Bo Svensson die rote Karte bekommen hat.
Ja, ich würde auch noch die gelb-rote von Hacky dazu nehmen. Und ich sage jetzt auch ganz offen, für mich hat Dennis Aitekin am Ende komplett die Linie verloren. Also, warum muss ich da gelb-rot geben beim Stand von 4-0? Das nach der 80. Minute, das macht gar keinen Sinn. Und für das, was Bo, ich fand es im ersten Moment tierisch peinlich, dass Bo da runtergeflogen ist. Jetzt habe ich gehört, was er gesagt hat. Seid ihr blind? Das auch noch bei einer Entscheidung, die für Mainz gefallen ist, in dem Kontext, weil es ging um eine größere Situation. Ich sag ganz ehrlich, so häufig, Thomas Müller hat sich auch noch eine gelbe abgeholt, weil er so viel auf Dennis Aitekin eingeredet hat. Kimmich hatte noch eine Rudelbildung. Die sind jede Entscheidung auf den Schiedsrichter eingestürmt. Und willst du mir jetzt sagen, die haben mit wutverzerrtem Gesicht zu ihm gesagt, Mensch, Dennis, mit der Entscheidung bin ich jetzt aber nicht einverstanden. Nein, natürlich nicht. Die werden ihm ganz andere Sachen gesagt haben. Und dann meinst du, bei dem Satz, seid ihr blind, musst du dem Trainer der komplett unterlegenen Mannschaft am Ende noch die rote geben? Da war keine Linie drin. Für mich war das am Ende, vielleicht war er genervt. Vielleicht war er genervt und hat sich gesagt, irgendjemand muss ich jetzt hier wegstellen.
Aber was ich tatsächlich so verwirrend fand, ich habe irgendwo in der Presse gelesen, dass der Schiri-Assi Aitekin gesagt hat, er möchte gerne Bo die gelbe Karte geben.
Nein, anders. Der vierte hat zu Bo gesagt, dafür kriegst du jetzt gelb. Und Aitekin kommt und gibt ihm glatt rot. Also das ist auch so drüber. Egal, was Christian Streich an der Linie macht. Ich erinnere mich an Wortgefechte von der Seite. Erinnert ihr euch Mainz gegen Köln bei uns?
McKenna
und Babak? Und ihr wollt... Ich finde das auch nicht gut so. Aber wisst ihr, was auf dem Platz geredet wird? Also es gab keine Not in der Situation, das Fass aufzumachen. Gar keine Not. Und ich finde, Dennis Aitekin ist eigentlich der beste deutsche Schiedsrichter, den wir haben. Und ich habe mich total gefreut, dass er das Spiel leitet.
Wir haben vor dem Spiel haben wir ihn gefeiert, weil wir ihn gut finden. Ich habe mich gefreut auf der Autofahrt. Ich habe gehört, Aitekin pfeift und dachte so, geil, endlich mal ein Spiel, wo ich mir keine Gedanken um den Schiri machen muss.
Und hat man ja eigentlich auch nicht machen müssen. Ich fand es ja auch konsequent, gibt da Müller die Gelbe für Meckern etc. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, 10 Minuten vor Schluss hatte der einfach den Tee auf. Der wollte sich das auch nicht mehr angucken.
Ich habe noch hinterher gedacht, wenn er einfach vom Mikro gesagt hätte, der Trainer hat eine Grenze überschritten und dafür hat er die glattrote Karte gesehen. Hätte niemand was gesagt. Aber zu sagen, dann einfach das zu sagen und zu sagen so, also für mich ist die Grenze da, wo seid ihr blind anfängt. Was?
Also die beste Erwiderung, finde ich, hat der liebe Farke von Gladbach gegeben, der dann gesagt hat, wenn die Schiedsrichter die Mülleimer der Nation sind, das ist das Zitat von Aitekin, dann sind wir Trainer definitiv die Müllverbrennungsanlage. Wir sind ganz anderes gewöhnt. Und das stimmt einfach. Klar muss sich der Ton verbessern, es muss auch mehr Respekt vor den Schiedsrichtern geben, aber es ist keine Linie, die Bayern-Spieler nicht zu sanktionieren, die permanent im Spiel nach jeder Entscheidung auf dich einstürmen, aber dem Trainer der anderen Mannschaft, wenn er sagt, seid ihr blind rot zu geben. Das ist keine Linie, war nicht der brillanteste Moment von Dennis Aitekin, ändert aber überhaupt nichts daran, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Nämlich verdient mit 4-0 und hätte auch höher ausgehen können für die Bayern. Fertig. Das ändert daran nämlich gar nichts.
Wir machen hier den Sack zu. So, das war...
Jeder, der uns hört, ist komplett frustriert und aggressiv jetzt.
So, ich habe jetzt wohl die große taktische Analyse erwartet mit Einzelanalysen der Tore und einzelnen Stats zu jedem Spieler. Leute, Mainz 05 und Playoff-Spiele, das ist nicht so das Ding. Wir kriegen unsere Stats zur Bundesliga und das ist das, wo wir jetzt drauf gucken müssen. Denn wir spielen am Samstag gegen Union Berlin auswärts und das ist was, wo mir ehrlicherweise mehr die Knochen zittern als vor dem Pokalspiel gegen Bayern.
Ja, tatsächlich. Union hat ja auch Pokal gespielt. Also wenigstens haben die die gleiche Belastung unter der Woche gehabt. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Und ich weiß nicht, ob die Unioner noch ein bisschen knabbern, dass der Isco-Deal nicht zustande kam. Aber naja, gut.
Das war auch so ein Erlebnis, was ich hatte vorm Spiel, dass ich im Bus stand, an der Haltestelle Kisselberg, ausstieg und du hörst so hinter dir, wie so zwei waren so, dass einer Netto und Brutto nicht versteht. Das ist doch unfassbar.
Das ist echt die Härte. Also man weiß es ja nicht so, ne? Aber ich werde auf jeden Fall mal probieren, meinen nächsten Arbeitsvertrag auch in Netto zu verhandeln. Mal gucken, wie ich angeguckt werde.
Aber war das so? Ich habe das nicht mitbekommen. War das so, dass sie gesagt haben, Netto und Brutto, whatever?
Thorsten Matuschka hat hinterher gesagt, also in Spanien werden die Verträge wohl netto verhandelt und in Deutschland wohl brutto. Und er kann sich sehr gut vorstellen, dass das der Grund war, warum dann quasi zu viel verlangt wurde. Weil du musst, ganz einfache Rechnung, du kannst ja mal quasi 50% abziehen. Und angenommen, du verhandelst um 2 Millionen. Für Union ist das brutto. Also wir reden jetzt nur vom Gehalt. 2 Millionen brutto. Für Isco sind das 2 Millionen netto. Das wäre also ein Jahresgehalt von ungefähr 4 Millionen. Was für einen Ex-Spieler von Real Madrid immer noch ein gutes Gehaltsverlüstchen ist. Also er hat sich schon sehr entgegenkommend gefühlt. Und dann setzt er sich da hin und erfährt, nee, Kollege, es ist nur 1 Million. Also da kann
meinst,
ich jede Partei verstehen.
Er kriegt 4 und er kriegt eigentlich nur eine.
Ja, genau. Also da kann ich jede Partei verstehen. Aber, weil ich der Felicitas zustimme, Union hat überragend aufgelegte Wölfe geschlagen und das übrigens auch verdient. Union spielt das, was wir spielen wollen, in erschreckender Konsequenz und erschreckender Effizienz. Wenig Ballbesitz, stringent risikoreich nach vorne, extrem defensiv stark, zu Hause eine absolute Macht. Und ich weiß nicht, wie wir ohne spielerische Lösungen im Angriff gegen diese Defensive wirklich was bewegen wollen. Wenn wir das tun, werde ich der Erste sein, der zu Kreuze kriecht und sagt, ey, geile Scheiße, Alter. Mann, habt ihr es mir gezeigt. Ich fühl's nur gerade nicht.
Aber da bin ich zu 100% bei dir. Wenn wir bei Union vernünftig auftreten, ist alles, worüber ich mich ärgere. Also, das ist ja dann, wie gesagt, das Pokalspiel ist für mich, steht auf einem anderen Blatt. Die Mappe habe ich jetzt zugemacht, da rede ich nicht mehr drüber. Aber ich will einfach, dass wir als Mainz 05 da auftreten. Als eine Mannschaft, die Mut hat, als eine Mannschaft, die nach vorne geht, die mit ihren Mitteln was anzufangen weiß. Und das ist einfach so blöd, ich Union im Moment wirklich finde. Aber das ist einfach was sie wirklich gut machen. Und der Witz ist ja an der ganzen Nummer, dass die Pokalspiele unter der Woche quasi umgedreht in der Liga jetzt stattfinden. Wir spielen am Samstag gegen Union und Bayern spielt am Sonntagabend gegen Wolfsburg. Und der Witz an der ganzen Nummer ist halt eben, dass Wolfsburg, wenn sie gegen Bayern gewinnen, auf einen europäischen Platz zum ersten Mal rutschen können. Die Bayern könnten den Vorsprung auf Union ausbauen und Union könnte mit einem Sieg Tabellenführer werden.
Falls das heißt, Bayern nicht gewinnt, also unentschieden spielt oder verliert.
Genau, das heißt, auf diese zwei Spiele wird auch ganz explizit drauf geguckt und da sind wir so ein bisschen, ich habe keine Lust, dass wir da der Weak Links sind, weil wir die lockeren 3 Punkte für Union bedeuten. Das finde ich einfach kacke.
Und bei der ganzen Historie, die wir mit Union haben, die einfach mal wegkulten, den richtig schön die Tabellenführung versieben und schön den Negativlauf für die starten. Das ist doch mal eine Motivation. Muss man denen jetzt nur noch beibringen, also unserer Mannschaft.
Wieder ein Primetime-Game, wo Deutschland auf Mainz guckt. Oder in dem Fall natürlich auf Berlin, aber wir sind dran beteiligt. Und wir können nicht
Berlin,
verlieren. Nein, doch, wir
Berlin,
können diesmal
wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin. Ja.
Oh Mann, das ist doch so kacke. Ich will nicht, dass alle auf uns gucken. Das kann nicht gut aussehen.
Ich finde es aber übrigens überragend, das muss ich schon mal sagen, dass wir trotzdem gestern Fastnachtslieder gesungen haben. Also, wir haben uns davon ja insgesamt nicht wirklich runterziehen lassen. Auch wenn die Frustrationstoleranz aufgrund der Enge bei allen merklich nach unten ging und wenn die Mannschaft besser gespielt hätte, wäre sie vielleicht nicht ganz so tief gewesen und man hätte sich nicht gegenseitig angezickt. Aber im Großen und Ganzen war die Bereitschaft da, wirklich alles an Stimmbändern auf den Platz zu lassen.
Das haben wir getan. Also ich habe zuerst gesungen und dann habe ich nur noch geschrien, aber ich habe alles gegeben. Ich wollte noch mal kurz auf das Spiel von gegen Union zu sprechen kommen, weil mir noch eingefallen ist, dass es ja eigentlich auch Grund zur Hoffnung gibt. Ich hoffe einfach, Karim hat gespielt gestern, aber nicht so lange, wie er vielleicht sonst gespielt hätte. Das heißt, ich hoffe, ich hoffe, er ist jetzt nicht extra krank, weil er, obwohl er ein bisschen krank war, eingesetzt wurde, aber vielleicht war das so die Pause, die er ein bisschen gebraucht hat, damit er jetzt wieder schießen kann und draufhaut.
Wenn wir gerade über die Pause reden, Silvan Widmer verletzt dann raus.
Oh ja, stimmt.
Gegen die Bayern. Ich fand übrigens Danny da Costa danach besser. Also der hat da irgendwie besser reingepasst in diesem Spiel. Der war ähnlich, die einzigen drei Spieler, die für mich so richtig gierig waren, waren Barkok, Kor, da Costa und dann kam noch Lee dazu später. Und dann kam noch Inge später nochmal dazu. Aber das waren die, die so richtig angeschoben haben. Barkok war einfach überragend geil. Ich mache mir da jetzt tatsächlich weniger einen Kopf. Mit Danny habe ich tatsächlich auch mal wieder Lust drauf, den Bub zu sehen.
Ja.
Ich bin mal gespannt. Es ist noch nicht kolportiert worden, wie lange Widmer jetzt ausfällt. Und der war gerade im Aufwind eigentlich.
Ja, wir haben uns, glaube ich, letzte Folge auch schon drüber unterhalten, über Danny. Es wird interessant sein zu sehen, aber ich, so wie sie es jetzt gestern, gut, ich meine, wir haben es gesagt, die Bayern hatten schon ein bisschen den Druck rausgenommen, aber ich fand, der hat das
die sehr gut nur mit Hausschuhen gespielt.
So mit ihren Adidas-Flip-Flops oder was weiß ich.
Mit ihren Crocs oder? Ja, aber nee, also ich finde es tatsächlich genauso. Es ist eine Chance für Danny und ich glaube, er wird die Chance nutzen.
Und wir sind da, wenn es soweit ist. Wir gucken nämlich natürlich am Samstag das Auswärtsspiel gegen Union.
Oh nee.
Doch, ich verpflichte uns alle dazu. Es wird geguckt. Und für alle, die am Samstag nicht dran denken, eine Spieltagstasse bereitzustellen, vielleicht kommt da so ein DIY-Video. Guckt doch einfach mal samstags morgens auf unserem Instagram-Channel.
Sie zwingt uns, das zu gucken. Und ich habe irgendwie ein Bild im Kopf, wo mir jemand von hinten den Kopf festhält und mir die Augen aufzerrt, während ich vom Fernseher sitze.
Wie bei Werner, so die
ja.
Dings da reingeht.
Streichhölzer noch dazwischen, damit die Augenlider offen bleiben.
Ja. Ich sage nur, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Deswegen habe ich einfach drei Motive ausgedruckt.
Das ist fußballerisches Waterboarding.
Also, wir haben den Spaß nicht verloren, wir sind am Samstag am Start. Ich hoffe, es geht euch ganz genauso und denkt dran, neue Hinterhofsänger-Talkzeit, wir sind am Montag für euch da. Das heißt, wir gucken am Samstag das Spiel, atmen am Sonntag durch, damit wir am Montag nochmal draufhauen können. Nein, wir werden am Montag ganz normal mit einer guten Analyse für euch das Spiel aufbereiten, in ganz gewohnter Manier und dann rollen wir langsam den Teppich Richtung Fasnachtsspiel aus. Also es wird einfach super und wir hören uns dann. Macht's gut, tschüss.
Das war Katharsis, Leute. Das war Katharsis.
Tschüssi.